Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Und wie ging es jetzt dem Tier, das vor uns auf dem Teller liegt? Das wissen wir oft nicht. Es gibt da zu viele Siegel für Fleisch momentan und die sind auch oft nicht vergleichbar. Das soll sich jetzt alles ändern. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will ein einheitliches staatliches Tierwohlsiegel. Über die Idee sprechen wir mit Matthias von Lieben aus unserem Hauptstadtstudio. Der kennt Klöckners Pläne.
Die Idee ist, dass das Label erst einmal den Erzeugern dabei hilft, Fleisch aus besserer Haltung einfach teurer zu verkaufen.
Teuer heißt auch gleich besser. Das klären wir mit ihm. Außerdem hat Düsseldorf heute beschlossen, ja, wir wollen eine Umweltspur, eine Spur für Radfahrer, E-Autos, Taxis, Busse und Autos mit mindestens 4 Insassen. Das soll Dieselfahrverbote dort vermeiden. Und wir reden in diesem Podcast über das Problem Wind. Der Wind ist nämlich mitverantwortlich für die höchste Lawinenwarnstufe in den Alpen momentan, denn der Wind verformt die schönen sechskantigen Schneeflocken.
Das heißt, da können kantige Kristalle entstehen. Kantige Kristalle, die entstehen, sind potenziell Schwachschichten. Und dann haben wir halt die Chance, wieder so ein Schneebrett zu erreichen.
Jan-Thomas Fischer ist Lawinenexperte und hilft uns, heute Lawinen zu verstehen. Das alles für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn wir da reingreifen in die Kühltheke und uns das Hackfleisch rausholen oder das eingeschweißte Schweinefilet, wie genau wissen wir dann eigentlich, wie das Tier gelebt hat? Stammt es aus tierfreundlicher Haltung? Hat man es erträglich geschlachtet? Wenn auf dieser Verpackung das sechseckige Bio-Label in schwarz-grün drauf ist, dann wissen wir immerhin, dass es dem Tier bei der Aufzucht im Stall vermutlich ein bisschen besser ging. Aber bei den ganzen anderen Labels, da wird es schon undurchsichtig. Das muss einfacher werden, das sagt jetzt der Staat und will ein einheitliches Tierwohlsiegel draufkleben. Erstmal ein guter Gedanke. Wie gut die Idee von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wirklich ist, darüber habe ich mit Matthias von Lieben aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Er hat die Pläne von Klöckner studiert. Wo genau soll sich denn da was ändern? Im Stall, bei der Schlachtung oder beim Transport?
Tatsächlich in allen drei Bereichen, die du angesprochen hast. Das Label sieht generell drei verschiedene Qualitätsstufen vor. Da gibt es dann zum Beispiel eine Einstiegsstufe. Da ist dann Fleisch aus nur etwas besseren Bedingungen drin enthalten. Dann kommt eine Zwischenstufe hinzu. Und die dritte Stufe ist die sogenannte Premium-Stufe. Und in dieser sind dann deutlich bessere Bedingungen garantiert als bisher üblich. So, und um jetzt mal konkreter zu werden, jede Stufe soll auf jeden Fall über den gesetzlichen Mindeststandards liegen. Das ist klar. Und da gibt es dann einen Kriterienkatalog mit 14 Vorgaben. Und da geht es dann um Schlachtungen, und da geht es um Regelung für das Futter, da geht es um den Transport der Tiere. Um mal ein Beispiel zu nennen, die Fahrtdauer beim Transport, die soll zum Beispiel auf maximal 8 Stunden begrenzt werden. Oder ein anderer Punkt, während der Aufzucht im Stall sollen Schweine generell mehr Platz bekommen. Wie viel, das ist noch nicht ganz klar. Da gibt es ein paar Abstufungen auch. In Stufe 1 zum Beispiel 27% mehr, in Stufe 2 47% und in Stufe 3 ganze 100% mehr, also doppelt so viel wie bislang. Also schon eine ordentliche Hausnummer. Und eine Forderung, die auch besonders Tierschutzverbänden ganz wichtig war, die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung soll für Fleisch mit dem Tierwohl-Label in allen drei Stufen verboten werden in Zukunft.
Mhm. Welche Tiere betrifft das? Über welche Sorte Fleisch sprechen wir hier?
Also gelten würde das Label erstmal nur für Schweinefleisch. Das ist ja auch die Fleischsorte, die die Deutschen mit Abstand am liebsten essen. Um mal eine Zahl zu nennen, etwa 36 der 60 Kilogramm Fleisch, die in Deutschland jährlich verzehrt werden, die sind Schweinefleisch. Und Labels für Geflügel und Rindfleisch, die sollen aber auf jeden Fall noch folgen. Wann das passiert, darüber hat das Landwirtschaftsministerium aber noch keine Informationen preisgegeben.
Jetzt gibt es jetzt schon eben diese gesetzlichen Mindeststandards, von denen du auch gerade gesprochen hast. Welche sind das genau?
Genau, die gibt es schon und die Grundlagen von diesen Mindeststandards, die sind im Tierschutzgesetz und in der sogenannten Nutztierhaltungsverordnung verankert. Vielleicht gehen wir mal aufs Tierschutzgesetz ein. Da gibt es dann in Paragraph 3 zum Beispiel erst einmal ganz ausführliche Formulierungen zur Tierhaltung. Was ist alles verboten? Also zum Beispiel, wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, heißt es da, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Soweit erstmal. In der Nutztierhaltungsverordnung, da wird es dann ein bisschen konkreter. Da steht dann zum Beispiel drin, dass der Boden einer Haltungseinrichtung der Größe und dem Gewicht der Tiere entsprechen muss. Oder auch, dass so viel Platz sein muss, dass die Schweine gleichzeitig ungehindert liegen, aufstehen oder sich hinlegen können. Also man hört das, glaube ich, raus. Das sind wirklich erstmal nur Mindeststandards, die relativ weit unten angesetzt sind.
Was würdest du sagen, wem nützt dieses Tierwohl-Label am meisten? Den Tieren, uns oder den Produzenten?
Also die Idee ist, dass das Label erst einmal den Erzeugern dabei hilft, Fleisch aus besserer Haltung einfach teurer zu verkaufen. Also es soll keine reine Haltungskennzeichnung sein, wie bei den bisherigen Labels, die oft unübersichtlich sind, sondern eher erstmal ein Anreiz für die Erzeuger. Da haben dann die Experten aus dem Landwirtschaftsministerium auch berechnet, dass zum Beispiel Fleisch der Tierwohl-Einstiegsstufe, von der ich eben gesprochen habe, rund 20% mehr kosten soll und Premium dann natürlich entsprechend nochmal deutlich mehr. Also die Produzenten haben auf den ersten Blick natürlich ein bisschen höhere Kosten, sollten sie den ganzen Katalog umsetzen. Ein größerer Stall, klar, sind mehr Kosten, aber das können sie eben dann umlegen, denn der Kunde soll eben höhere Preise zahlen und die Landwirte sollen am Anfang auch finanziell unterstützt werden. Also wie dann letztendlich die Gewinnmargen aussehen, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Was auf jeden Fall jetzt schon klar ist, dass Tierschutzorganisationen schon kritisieren, ja, solange das nicht verpflichtend ist, dieses Tierwohl-Label, da wird es den Tieren in Zukunft nicht viel besser gehen.
Und genau das ist ein großer Kritikpunkt an der Sache. Das staatliche Tierwohl-Label soll freiwillig für alle Betriebe kommen. Gesetzentwurf noch in diesem Jahr, Label dann 2020. Sprich, wie bei der Verordnung weniger Zucker in den Lebensmitteln von Julia Klöckner aus dem letzten Jahr, ist das alles keine bindende Angelegenheit und das wird kritisiert unter anderem auch von Foodwatch. Wie es besser werden kann, nämlich mit nachhaltiger Tierhaltung und Schlachtung und Transport, das haben wir euch anhand einer Metzgerei in Köln erklärt. Wenn da nämlich das Filet aus ist, dann ist erstmal das Filet aus. Dann gibt es das auch erstmal nicht.
Deutschlandfunk Nova Update.
In Düsseldorf soll es Fahrverbote für Dieselfahrzeuge geben. Das nervt natürlich viele und deshalb hat man da jetzt eine ganz andere Idee. Rad- und Verkehrsausschuss wollen sogenannte Umweltspuren dort einrichten. Auf drei Straßenabschnitten von stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen sollen jetzt Fahrbahnen nur noch genutzt werden von Bussen, Radfahrern, E-Autos und Taxis und Autos, in denen mindestens drei Personen sitzen. Die Idee, die sorgt seit Tagen schon für Diskussionen im Netz, auf Twitter und Facebook. Äußern sich viele, zum Beispiel Till Quittmann, der schreibt, das ist der richtige Weg, mehr Fahrräder und weniger Autos in den Innenstädten. Mike schreibt, um das Verkehrschaos noch größer werden zu lassen, Fragezeichen. Grundsätzlich eine gute Idee, aber es fehlt leider an Platz. Und Nina, anscheinend Fahrradfahrerin, schreibt, also als Fahrradfahrer wäre mir das persönlich zu gefährlich. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich das Thema heute mal genauer angeschaut für uns. Was sollen diese Umweltspuren denn genau bringen?
Also die sollen dazu führen, dass weniger Autos auf den Strecken fahren, wo die Umweltspuren sein sollen. Und die Verkehrsteilnehmer sollen eben eine exklusive Spur bekommen, von denen man mehr haben will. Nämlich Leute, die den Bus nehmen oder das Rad oder auch schon ein E-Auto besitzen.
Das klingt jetzt erstmal nach einem plausiblen Ansatz.
Ja, es ist natürlich ein Signal, wenn dem motorisierten Individualverkehr mit Verbrennungsmotor Platz weggenommen wird zugunsten von anderen Verkehrsteilnehmern, die weniger Schadstoffe in die Stadtluft pusten. Allerdings zweifeln Kritiker an, dass der wirklich zu weniger Verkehr und damit zu besserer Luft führt, dieser Plan. Sie sagen, dass sich durch diese Umweltspuren der Verkehr innerhalb der Stadt nur verlagern würde und auch mehr Staus verursachen würde und damit letztlich zu mehr Schadstoffen noch führen würde. Außerdem bräuchte man, um das vernünftig umzusetzen, am Stadtrand zum Beispiel Park and Ride Möglichkeiten, damit die Leute dann auf den Bus oder den Zug umsteigen können und die gäbe es noch nicht.
Jetzt kann man ja ein bisschen rechts und links gucken. Es gibt nämlich schon andere Städte, die so eine Umweltspur haben. Was hat man da für Erfahrung?
Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Städten in Deutschland, in Berlin natürlich, in Münster, aber auch in Mannheim zum Beispiel. Ich habe in dem Zusammenhang allerdings keine Daten gefunden, wie sich diese Maßnahme auf die Luftqualität auswirkt. Einziger Hinweis, den ich gefunden habe, der kam aus Bielefeld. Da ist im letzten August an einer sehr stark befahrenen Innenstadtkreuzung, wo es auch so einen Busbahnhof gibt und so, eine Umweltspur eingeführt worden für Busse und Fahrradfahrer. Und das Westfalenblatt zitierte kurz danach einen Grünpolitiker aus Bielefeld, der sagte, dass die gemessene Stickoxidkonzentration an der Messstation in der Innenstadt nicht mehr bei 40 Mikrogramm liegen würde nach der Einführung, sondern nur noch bei 36 Mikrogramm. Mhm.
Na, immerhin, oder?
Dazu muss man aber auch sagen, also erstmal klingt es auch nicht so richtig viel Reduktion. Und an der Stelle wurde gleichzeitig mit der Umweltspur auch noch Tempo 30 eingeführt. Und auch diese Maßnahme kann den Schadstoffausstoß verringern, wie das Umweltbundesamt sagt, wenn der Verkehr gleichmäßig fließt. Das heißt, man weiß nicht so genau, woher kommt denn dieser Effekt.
Was hast du für ein Gefühl? Taugt diese Umweltspur was, um mehr Radfahrer in die Stadt zu bringen?
Also klingt erstmal ja plausibel, ne, wenn man da ordentlich viel Platz hat und vielleicht nur ein Bus hinter einem herfährt oder mal ein Taxi. Die Befürworter der Umweltspuren, die verweisen oft auch in dem Zusammenhang auf radfahrfreundliche Städte wie Münster oder Kopenhagen, ne, das dänische Eldorado für den Radverkehr. Mhm. Aber auch das ist ein bisschen irreführend, denn das Erfolgskonzept von Kopenhagen mit diesem wirklich riesigen Anteil von fahrradfahrenden Menschen sind nicht geteilte Bus- und Radfahrspuren. Die gibt es da zwar auch, aber vor allem haben die halt lange Zeit sich dafür eingesetzt, dass es viele separate, breite Fahrradwege mit grüner Welle gibt, die Kopenhagen komplett durchziehen. Denn man muss einfach sagen, eigentlich passen Busse und Radfahrer gar nicht gut zusammen auf eine Spur.
Bevor ich jetzt unseren Radfunk-Podcast genau durchhöre, warum passt es nicht zusammen, Busse und Radfahrer?
Einmal, weil die Spuren, die dafür ausgeschrieben werden, oft zu schmal sind, als dass der Bus die Radler dann mit gutem Abstand überholen könnte. Da muss er womöglich den Radlern hinterher zuckeln, ne, und wird dann auch nicht schneller. Andersherum hast du dann als Fahrradfahrer Probleme, wenn du an Haltestellen immer wieder um den Bus herumfahren musst, der dich dann kurz danach auch wieder überholt. Also wirklich nicht komfortabel. Und in anderen Ländern wird da auch viel darüber diskutiert. In den USA zum Beispiel die National Association of City Transportation Officials, die sich für eine Verkehrswende in den USA einsetzt, die hält diese geteilten Spuren zum Beispiel für wenig komfortabel für Radfahrer. Sie hält sie nur dafür sinnvoll, wo die Fahrgeschwindigkeit insgesamt gering ist, wo wenig Busse fahren und wo es keine Möglichkeit gibt, eigene getrennte Radwege anzulegen.
In Düsseldorf, der Landeshauptstadt von NRW, es wurde heute beschlossen, wird es bald Umweltspuren geben, um Dieselfahrverbote abzuwenden. Ob es was bringt, ist bisher aber noch unklar und für Radfahrer offenbar auch keine besonders gute Lösung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieses leise Surren, das löst bei manchen in der Tat Hass aus. Drohnen über einem. Was wollen die da? Andere sind genervt von Drohnen, weil ihr Flug nicht geht, wenn die Dinger in Flughafennähe auftauchen. Und im Moment bestimmen solche Flugaktionen die Schlagzeilen in Großbritannien. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Grund sind diese Drohnen, die über dem Londoner Airport Gatwick und Heathrow kreisten. Ein großes Sicherheitsrisiko. Etliche Flüge sind deshalb ausgefallen. Stefanie Gebert aus unserer Nachrichtenredaktion. Jetzt wird in Großbritannien überlegt, wie man solche Störaktionen mit den Drohnen in Zukunft verhindern kann. Was ist da konkret geplant?
Ja, gerade heute hat die Regierung erstmal die große Keule rausgeholt, denn ab sofort soll am Flughafen Heathrow das Militär mithelfen, die Drohnenpiloten zu finden. Jedenfalls wurden Streitkräfte auf dem Airport stationiert. Gestern war da ja eine Drohne gesichtet worden, hat den Betrieb lahmgelegt. Inzwischen läuft der Flugverkehr aber wieder normal. Das ist eine Maßnahme und dann soll es ein Melderegister geben für Drohnenbesitzer. Damit lassen die sich ja dann auch schnell identifizieren.
Gut, jetzt geht es einmal darum, die Lenker der Drohnen ausfindig zu machen, aber wohl auch darum, den Luftraum über dem Flughafen drohnenfrei zu halten, oder?
Ja, genau. Und auf dem Markt gibt es da inzwischen unterschiedliche Modelle. Die Firma Airbus zum Beispiel arbeitet an Störsendern, um die Verbindung zwischen Drohne und Pilot zu unterbrechen. Dann gibt es auf dem Markt ein System, das die heranfliegende Drohne überhaupt erstmal erkennt, mit so einer Art Mix aus Radargeräten, Mikrofonen, Kameras und Radiofrequenzen. Und wird dann eine Drohne erkannt, geht ein Alarm los. Australiens Regierung zum Beispiel will diese Sensoren noch in diesem Monat installieren.
Und was macht man dann, wenn man die Drohne erkannt hat? Die sollen ja am Fliegen gehindert werden.
Ja, auch da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt Anbieter, die bauen Abwehrdrohnen, die fangen die Angreifer mit einem Netz ein. Die Polizei in den Niederlanden hat mal mit Greifvögeln gearbeitet. Die sollten die Drohnen vom Himmel holen. Das hat sich nach 2 Jahren allerdings erledigt, weil die Aktion viel zu teuer und wohl auch nicht effektiv genug war. Und im Gespräch sind auch elektronische Zäune für besonders sensible Bereiche.
Mhm. Besonders kritisch sind ja nicht nur Flughäfen. Es gibt ja noch ganz andere Bedrohungsszenarien mit Drohnen, oder?
Klar, die erste, die einem da einfällt, ist natürlich so ein Terrorangriff, der per Drohne zum Beispiel Granaten abwirft. Die Terrormiliz IS hat das schon mal gemacht. Dann sind sicherlich Atomkraftwerke besonders sensible Objekte. Greenpeace hatte vor kurzem eine Aktion, bei der die Aktivisten eine Drohne mit Superman-Kostüm in ein französisches AKW geflogen haben, um darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich das dann auch werden kann. Und dann gibt es ja auch jetzt schon Gefängnisse, die angeflogen werden. Dann liefern Drohnen den Insassen Handys, Drogen oder sogar Waffen. Auch für Drogendealer sind die Dinger interessant, weil sich damit ziemlich einfach Rauschgift über Landesgrenzen hinweg schmuggeln lässt. Und das liegt natürlich daran, dass so eine Drohne inzwischen für relativ wenig Geld zu haben ist. Ein Quadcopter, der Ladung transportieren und mehr als 20 Minuten in der Luft bleiben kann, den bekommt man online schon für unter 1000 Euro.
Aber diese Szenarien haben wir einmal gesagt. Don't try this at home. Nicht auf dumme Gedanken kommen in diesem Sinne. In Großbritannien sollen die Flughäfen besser gegen Drohnen geschützt werden. Zweimal nämlich in die Hose gegangen. Flugverkehr wurde in Gatwick und Heathrow lahmgelegt. Informationen waren das von Stefanie Geberts.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich ist die Sache ja ganz einfach. Schnee schneit vom Himmel, fällt auf den Berg und weil der Berg ein natürliches Gefälle hat, geht bei viel Schnee von oben die Lawine dann ins Tal. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt ganz verschiedene Arten von Lawinen. Und weil gerade die höchste Lawinenwarnstufe in Österreich ausgerufen wurde, haben wir gerade mitbekommen, müssen wir verstehen, wie Lawinen genau entstehen. Jan-Thomas Fischer ist Lawinenexperte. Er arbeitet am Bundesforschungszentrum für Wald in Innsbruck. Ich wollte von ihm wissen, welche unterschiedlichen Arten von Lawinen es eigentlich gibt.
Lawinen können wir in verschiedenen Arten und Weisen klassifizieren. Eine davon wäre im Anbruch. Und im Anbruch würden wir zwischen drei verschiedenen Arten und Weisen normalerweise klassifizieren. Das erste wären Schneebrettlawinen. Das sind so die klassischen Lawinen, die man auch kennt, wenn man jetzt an Skifilme oder sowas denkt. Dann gibt es die Lockerschneelawinen. Das sind auch so Sachen, die man im Auge hat. Das sind immer diese dreieckigen, die irgendwie immer ein bisschen größer werden und an einem Punkt starten, aber nicht halt wie so ein großes Brett. Und dann gibt es andere Lawinen, die nennt man Gleitschneelawinen. Bei denen ist der Mechanismus, warum sie starten, auch wieder ein ganz anderer. Da geht es darum, dass es keine Reibung zwischen dem Schnee und dem Boden gibt. Also der gleitet zum Beispiel auf einem Grashang oder sowas ab. Kann aber auch sehr groß werden.
Was ist denn Ihrer Meinung nach die gefährlichste Lawine, die es gibt?
Das Schneebrett. Klassischerweise kann zu einer sehr großen Lawine führen und in den Bedingungen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein sehr kaltes Wetter haben, zu einer großen Staublawine führen. Und große Staublawinen, das ist jetzt die Bewegung, wie bewegt sich so eine Lawine, haben klassischerweise sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten und können dadurch einfach sehr weit reichen bis zum Talboden. Und einfach umso weiter es geht, umso größer ist natürlich das entsprechende Schadenspotenzial.
Ich habe auch gelesen, wenn starker Schneefall mit starkem Wind einhergeht, dann wird es richtig gefährlich. Warum?
Vor allem durch den Wind kann Windtransport einsetzen. Und da redet man halt auch von diesem Triebschnee. Triebschnee bedeutet, vom Himmel fällt ein schöner Kristall, dann wird er durch den Wind über die Schneedecke transportiert. Dabei verliert er wahrscheinlich auch seine wunderschönen Arme, die man so kennt, wenn der Schnee frisch auf die Jacke fällt. Und was sich dann bildet, sind Schneebretter. Warum redet man da von einem Brett? Weil sich dann der Schnee an sich nicht mehr einzelne Kristalle, die nichts miteinander zu tun haben, sondern man hat so ein homogenes Brett und so ein homogenes Brett kann sehr gut Kräfte übertragen und dann halt auch gemeinsam als großes Gebiet anbrechen. Wenn man weniger Wind hat oder gar keinen Wind hat, dann ist der Schnee ganz locker und dann können sich so Lockerschneelawinen halt bilden, die vielleicht in der Größe nicht unbedingt das Potenzial haben, genauso groß zu werden wie eine richtig große Schneebrettlawine.
Jetzt habe ich noch was Verwirrendes gelesen, denn die Lawinengefahr in schneearmen Wintern ist anscheinend höher als in schneereichen Wintern. Warum ist das so?
Wenn wir jetzt von schneearmen Wintern reden und dass es trotzdem lawinengefährlich ist, liegt das daran, dass in der Schneedecke, vor allem wenn diese halt nicht so mächtig ist, wenn die etwas dünner ist, gibt es da die Schneemetamorphose, also Prozesse in der Schneedecke, wo der Schnee sich verwandelt und solche Schwachschichten ausbilden kann, die dann wiederum zum Beispiel durch einen Skifahrer ausgelöst werden können. Und dann kann natürlich auch ein schneearmer Winter, gerade durch dünne Schneedecken, wo viel Prozesse in der Schneedecke passieren, das liegt an einem Temperaturgradienten, der ist bei einer dünnen Schneedecke sehr groß, das heißt, da passiert einfach sehr viel drin, können sich viele Schwachschichten bilden und dadurch auch viele Lawinen entstehen.
Schneemetamorphose, jetzt sprechen Sie davon, dass da Prozesse im Schnee ablaufen. Was sind das genau für Prozesse?
Das funktioniert eigentlich so, dass Schnee, hört sich auf den ersten Blick komisch an, macht aber sehr viel Sinn, wenn man kurz drüber nachdenkt. Schnee ist ein sehr, sehr heißes Material. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Schnee immer sehr nah an seinem Schmelzpunkt ist. Also auch wenn er so in seinem Gleichgewicht ist, muss man da immer denken, dass der Schnee versucht zu schmelzen, wenn man nahe zu 0 Grad kommt. Und was dann passiert, ist mit den Schneeflocken, die am Anfang als Flocke vom Himmel fallen, das kann man sehr rapide auf so einer Jacke sehen, die dann halt ein bisschen wärmer ist. In der Schneedecke passiert das etwas anders und dann wird aus so einem Schneekorn entweder wieder was Rundes, Das würde man abbauende Metamorphose nennen oder aus so runden Körnern, können aber auch wieder vor allem am Boden oder auch an bestimmten festeren Schichten in der Schneedecke kann aufbauende Metamorphose geschehen. Das heißt, da können kantige Kristalle entstehen. Kantige Kristalle, die entstehen, sind potenziell Schwachschichten. Und dann haben wir halt die Chance, wieder so ein Schneebrett zu erreichen.
Schnee besteht aus 6-kantigen Eiskristallen und ist unglaublich komplex in seiner Zusammensetzung, wenn er zusammen runterrieselt, wie uns Lawinenexperte Jan-Thomas Fischer erklärt hat. Momentan gibt's zu viel Schnee in den Alpen und deswegen auch erhöhte Lawinengefahr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2 linke Füße. Die will keiner haben, weil sprichwörtlich gilt man dann als besonders ungeschickt. Der australische Premierminister Scott Morrison, seit letztem August ist der im Amt, der hat jetzt aber 2 linke Füße bekommen per Photoshop von seinem eigenen Presseteam. Shoegate in Down Under, Verena aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Erzähl nochmal, was da passiert.
Also für ein Foto des Premiers, das schön repräsentativ auf seiner Homepage abgebildet sein sollte und auch inzwischen da drauf steht, hat sich Scott Morrison mit Frau und seinen beiden Töchtern und natürlich dem Familienhund im Picknick-Style in legerer Sommerkleidung in einer Parklandschaft präsentiert. Er selbst im kurzärmeligen karierten Hemd, helle Jeans und eben mit Turnschuhen. Das hat aber offenbar seinem Team nicht gefallen, diese Turnschuhe, die schon etwas getragen auch aussehen. Sie dachten wohl, oh, alte, ausgetretene Sneakers, die passen eben nicht auf so ein repräsentatives Image-Ding. Die haben da nichts verloren und haben eben mit Photoshop dann ordentliche Schuhe angezogen, nur dummerweise eben 2 linke.
Und das haben dann ziemlich viele schnell gemerkt?
Ja, das haben sehr viele gemerkt, vor allem, weil das Originalfoto da schon veröffentlicht war und dementsprechend gab es schön Vorher-Nachher-Tweets von dem Foto. Jetzt hat der Premier selbst dazu getwittert, ein Selfie von seinen Füßen in den Turnschuhen mit dem Text Message to my Department. Ich habe nicht um die Aufpolierung der Schuhe gebeten, aber wenn ihr unbedingt Photoshoppen müsst, dann konzentriert euch auf meine Haare beziehungsweise dessen Mangel.
Ja, muss man festhalten, Humor hat er, ne?
Humor hat er auf jeden Fall. Und das Originalfoto ziert inzwischen auch wieder seine Homepage. Er ist übrigens nicht der erste Prominente, dem sowas passiert.
Ach nee, wer denn noch?
Ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt bei einem sehr berühmten Gemälde eine Diskussion um 2 linke Füße. Und zwar um das Bild von Goethe in der römischen Campagna von 1787, wo er so ausgestreckt, ne, in diesem weißen Gewand auf der Liege ruht. Das kennst du bestimmt auch. Und die beiden schwarzen Schuhe, die da zu sehen sind, in denen seine Füße stecken, die sehen wirklich, wenn man genau hinguckt, ich habe es heute mal gemacht, wie 2 linke Schuhe
aus. Und ist davon auszugehen, dass Goethe auch so ein dusseliges PR-Team hatte?
Ja, weiß es nicht. Kunstexperten sagen zu dem Gemälde, dass der rechte Fuß wahrscheinlich nicht vom Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein selbst gemalt wurde, der halt sozusagen das Gemälde kreiert hat, sondern von jemand anderem. Tischbein soll das Bild nämlich gar nicht fertig gemalt haben. Es fehlte noch dieses rechte Bein. Und derjenige, der es dann vollendet hat, der war wohl in menschlicher Anatomie nicht ganz so stark.
Also der australische Premierminister Scott Morrison hat jetzt auf Goethe gemacht und in einem Bild einfach mal 2 linke Füße bekommen. Ist aber wieder alles korrigiert. Dabei sind durchgelebte Schuhe doch das allerbeste und schönste auf der Welt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
8 Wochen. Dann ist das Fett weg. Das sind tolle Prognosen, oder? Für den Winterspeck, den wir uns rund um Weihnachten vielleicht angefuttert haben. So schnell geht's natürlich nicht bei uns, sondern in der Kanalisation in Sidmouth. Das ist in England, kleines Städtchen am Ärmelkanal. Dort befindet sich ein 64 Meter langer Fettberg. In der Kanalisation so groß wie 6 Doppeldeckerbusse hintereinander weg. Man braucht zu dieser Beseitigung eben 8 Wochen. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat mal nachgeschaut, ob so ein Fettkoloss auch bei uns entstehen könnte und was zu tun ist, um das zu vermeiden.
Eigentlich hatte ich mir für heute einen richtig schönen Ausflug in die Kanalisation vorgestellt. So, um vor Ort von all dem ekelhaften Zeug zu berichten, das da landet. Einfach, weil es bequem ist. Also natürlich nicht von dort zu berichten, sondern das ganze Zeug einfach runterspülen. Zack, weg ist es. Nur, wer hätte das gedacht, Begehungen unserer Kanalisation müssen mit mehr Vorlauf angemeldet werden. Und ehrlich gesagt, jetzt, wo ich die ganzen Videos von den Pumpenreinigungen, den Kläranlagen und so weiter angeschaut habe, bin ich auch gar nicht so traurig drum, dass das nicht geklappt hat.
A mass of congealed fat and wet wipes and other materials from within the sewer.
Das ist Andrew Rometree, Leiter der Abwasserwerke in Sidmouth. Ein Berg aus glibberig verklumpten Küchenfett, Feuchttüchern und sonstigem. Der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Zumindest meine. Aber ein Anruf beim Experten und ich bin ein bisschen beruhigt.
So ein Fettklumpen, der bildet sich nicht innerhalb von 2 Wochen. Das dauert Jahre, bis so ein großer Berg zusammenkommt. Und das heißt für mich ganz klar als Fachmann, da ist jahrelang in dem Kanal nichts passiert. Das heißt, da wurde keine Inspektion durchgeführt oder keine Reinigung oder eine Funktionsüberprüfung.
Stefan Schmitz ist für die Instandhaltung des Kanalnetzes der Abwasserbetriebe in Köln verantwortlich. Und er sagt, das Problem ist, dass in England an vielen Stellen die Kanalisation von städtischer Hand in private Hände gewechselt hat und dann, weil das nicht so gut lief, wieder zurückverstaatlicht wurde. Dadurch sind Versäumnisse zustande gekommen und riesige Fettklumpen.
Aber ich halte in Deutschland wirklich für nicht möglich.
Gut. Worst case, also hierzulande sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber darauf sollten wir uns nicht ausruhen.
Was machst du mit Küchenresten, die du nicht mehr essen möchtest?
Entweder ich friere sie ein oder ich schmeiße sie weg.
Und wie schmeißt du sie weg?
In den Hausmüll oder ins Klo?
Auf die Toilette rein abspülen.
Da geht es ja im Kleinen los. Entweder die alte Suppe, die nicht mehr schmeckt, oder das Fett von Fritten einfach in die Toilette schütten. Das geht einfach nicht.
Dass wir keine Essensreste ins Klo werfen sollen, das wusste ich. Aber ich gebe zu, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass alles, was ich in die Spülmaschine packe, ja auch in der Kanalisation landet. Und wie häufig ich schon Reste von Olivenöl nach einem Berg Spaghetti Aglio Olio einfach in den Abfluss geschüttet habe.
Schon in der Spüle, ja. Wird schon in der Spüle sauber gemacht.
Ich auch.
Das ist genau das Problem. Sie nehmen einfach, bevor Sie die Pfanne spülen, ein Papiertuch, wischen die Pfanne einmal durch. Das Papiertuch kommt in die Restmülltonne und somit haben Sie kein Fett im Abwasser.
Oder besser noch, man nimmt Brot und isst es auf. Fett, wenn es kalt wird, verklumpt und setzt sich in den Leitungen fest. Darin enthalten sind Essensreste, die das Ganze dann noch weiter verkleben. Hinzu kommen noch Q-Tips und die langen Plastikstäbchen schwimmen oben und alles Mögliche verheddert sich da drin.
Ganz schlimm auch diese Feuchttücher, die nicht aus Papier sind. Die sind so chemisch resistent, die verfangen sich bei uns in den ganzen Pumpwerken und da müssen für teures Geld neue Pumpen angeschafft werden.
Keine Kondome, das weiß ich auch.
Ja, genau. Sowas gehört einfach in die Restmülltonne und nicht ins Abwasser.
Und weil das alles aber dann doch da landet, sagt Stefan Schmitz, kostet das jedes Jahr Hunderttausende von Euros.
Und es ist natürlich klar, je mehr reinkommt, desto mehr muss entsorgt werden, desto mehr muss instand gehalten werden, desto mehr muss auch repariert werden und desto teurer sind die Abwassergebühren.
Neben Geld, das wir sparen könnten und Umwelt, die wir schonen könnten, gibt es noch einen Grund, warum wir besser darauf achten sollten, was wir alles so in die Kanalisation verabschieden.
Wir haben ja auch das Problem der Ratten.
Ach du Schreck, ist ja furchtbar.
Ratten fühlen sich natürlich im Kanal nur wohl, wenn sie dort auch etwas zu fressen finden. Und das sind halt Lebensmittelreste, die über die Toilette entsorgt werden.
Hier nochmal kurz der Leiter der Abwasserwerke, der sich mit diesem riesigen Fettberg in Sidmouth rumschlagen muss.
Prevent this, we ask people to follow our 3 P's advice, which is not to flush anything but the 3 P's, which is pee, paper and poo.
Pipi, Papier und ja, Scheiße.
Ja, genau, das ist richtig. Genau so ist es richtig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.